Ja, hallo und willkommen wieder zu einer neuen Folge Boxenflüstern mit mir. Erstmal ganz kurz noch was zu trinken krallen, denn wir haben einiges zu besprechen. Es gibt grundlegend zwei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Zum einen ist das das Rennwochenende in Guyana. Erinnert ihr euch vielleicht zurück? Da war ja was. Über das will ich gerne sprechen. Und wir haben noch ein zweites Thema. Einfach mal so einen kleinen Rückblick jetzt auf die ersten paar Rennen in der Saison. Was sind so die Eindrücke und was hat sich so verfestigt? Ich habe gerade nicht so viel Zeit. Also die Folge wird vielleicht heute nicht ganz 30 Minuten gehen. Aber zuallererst heute bei der Aufnahme ist der 1. April. Und ich wollte nur sagen. Ach Mist, jetzt habe ich ja den Pointe schon weggenommen. Ja, es gibt keinen April-Scherz mehr. Ich habe das früher gerne gemacht bei GP-Display. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einmal geschrieben, Marc Marquez, 2023 war das. Suzuki kehrt zurück. Marc Marquez wird neuer Nummer 1-Fahrer. Irgendwas habe ich da mal gesagt. Ja, so verrückt wie die Welt ist, ist das alles heute im Bereich des Möglichen. Also fangen wir an mit dem ersten Boxengeflüster. Und ich weiß, es ist wieder ein paar Wochen her, 2,5 Wochen, aber wir müssen trotzdem mal über Brasilien reden. Ich will weniger über das Rennen reden, weil ich fand es ehrlich gesagt arschlangweilig. Also es war eines der langweiligsten Rennen, die ich seit Jahren verfolgt habe. Und es gibt ja Leute, die sagen immer, boah, hast du jetzt Marc Marquez und Dicia nicht gesehen? Ich konnte das Rennen nicht genießen und wisst ja auch warum. Das ist die Sache, die ich vielleicht wieder in Erinnerung rufen muss. Die Strecke in Guyana ist ja relativ neu. Ja, was heißt neu? Die wurde neu asphaltiert und die Strecke selbst gibt es schon ein paar Jahrzehnte. Erstmal, mir hat nicht gefallen, was für ein, also man muss es einfach mal so sagen, das hat für mich eher eine Go-Kart-Streckencharakter gehabt. Also klar, Sachsenring könnt ihr jetzt auch argumentieren, hat Go-Kart-Streckencharakter. Aber ich fand die Strecke von dem, was ich als Fernsehzuschauer gesehen habe, muss ich sagen, es war eine der langweiligsten Strecken, die ich in meinem ganzen Leben. Ich verfolge jetzt MotoGP seit 25 Jahren. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe gedacht, oh, das erinnert mich jetzt an die Strecke in Brünn. MotoGP Earth 4 war das damals, was ich gezockt habe. Rio war auch so ungefähr. Also es hat mich schockiert, in was für einem Zustand die Strecke war. Das war, also ich empfinde das als ein Totalversagen. Erstmal alleine nur von der Infrastruktur her. Man hat Guyana in der Nähe. Das ist eine Stadt, da hat man genügend Einzugsgebiet. Man würde erwarten, dass die Naturtribünen voll sind voller Menschen. Und man hat das nicht gesehen. Die haben ja bloß die lange Gerade dort de facto gehabt, wo die Leute was sehen. Die können die ganze Strecke überblicken. Das ist sicherlich für Zuschauer sau spannend, aber. Als Fernsehzuschauer, ich saß da bei allen drei Rennen und habe gedacht, das holt mich nicht ab, das holt mich persönlich überhaupt nicht ab. Vielleicht einfach nur, dass ihr wisst, wo Guyana liegt, ne, weil das zeigen die ja nicht mehr so richtig im Fernsehen. Guyana liegt im Inland von Brasilien. Also da ist nichts mit Copacabana oder so. Brasilia ist ja die Hauptstadt von Brasilien. Ist kein Witz, ist wirklich so. Ich habe gegoogelt. Und man hat ein riesen Einzugsgebiet, aber es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es wird zwar gesagt von verschiedenen Leuten, Ja, die haben dort ein Riesenprogramm aufgefahren, Auftritte überall. Aber vom Feeling her habe ich bis auf die paar Fernsehbildchen, die wir bekommen haben, ich weiß, das ist schwer zu beurteilen, ich habe nichts gefühlt. Also ich bin wirklich kurz am Überlegen gerade, ob ich einfach nicht sage, jetzt vielleicht gerade nicht, weil die Spritpreise und alles geht ja gerade durch die Decke, das heißt auch Kerosin wird teuer. Aber ich bin einfach so ein Typ, der sagt sich, ich muss gucken, ob das wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich plane nächstes Jahr. Eigentlich wollte ich mal mit Doha anfangen, aber da ist ja gerade so wieder ein bisschen Raketenmeeting von verschiedenen Posern in der Nähe, dass ich sage, ich fliege mal mit dem Flieger nach Brasilien, mache dort mal 2, 3 Wochen so ein bisschen Urlaub und nehme das Brasilien-Wochenende mal als Zuschauer mit. Bin ich echt am Überlegen. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schlecht sein soll, wie ich das fühle oder gefühlt habe. Ja, also ihr seht, ich bin echt enttäuscht. Und die Höhe aller Höhen ist dann einfach, dass es eine Strecke war, die war nicht bereit für MotoGP. Zum einen kann man jetzt sagen, die Strecke, die hat in den Tagen vorher ganz schön was abbekommen, ne? Da waren Regenfälle und die Strecke war überflutet und hast du nicht gesehen. Da muss ich aber sagen, naja, dafür hast du ein Drainagesystem und das wird ja nicht zufälligerweise jetzt gerade das erste Mal passiert sein, dass man da so unvorbereitet ist und die ganze Strecke eigentlich von Anfang bis Ende nur von Schlamm und Dreck übersät worden war, dass die Fahrer gesagt haben, wo ist denn hier Grip? Das war schon mal das Erste. Und das Zweite, was kommt, ist, wenn die Strecke an sich ja schon auseinanderfällt. Das Rennen war angesetzt für 31 Runden. Gefahren wurden derer 23. Denn man hat nach dem Moto2-Rennen festgestellt, dass die Strecke teilweise auseinanderfällt in den Kurven 11 bis 13. Simon Patterson hat in unsere Speedweek-Gruppe Bilder geschickt. Da hast du wirklich Brocken gesehen, die sind, naja, faustgroß nicht, die sind so walnussgroß ungefähr gewesen. Das waren Asphaltbrocken. Und viele Piloten haben da auch was abbekommen an die Lederkombi, der Alex Rins beispielsweise. Na klar, der fährt hinten, der bekommt ja sowieso alle den Dreck ab von den Vorderleuten. Der hat gesagt, ey, der wusste nach dem Rennen nicht, ob er sich einen Finger gebrochen hat, weil er von so einem Asphaltstück getroffen wurde. Und da muss ich sagen, zum einen können die Streckenbetreiber dort etwas, zum anderen unverantwortlich, finde ich es persönlich. Ne? Jetzt könnt ihr sagen, oh, du bist so eine PUI, das oder so ein Weichei, dass du das nicht machst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier den Fahrer im Blick und wenn ich die Stellen sehe, die nach dem Rennen waren, dann können wir froh sein, dass da keiner ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Also das ist ein absolutes No-Go gewesen. Die Strecke hat den Belastungen nicht standgehalten. Es gab ja am Freitag oder Samstag war das ja, da gab es ein Sinkloch. Ihr müsst halt wissen, dort ist sehr viel Bergwerkbau und niemand weiß so richtig, wie die alles geschachtet haben. Unter der Strecke selbst angeblich nicht, aber es hat so stark geregnet, dass sich unter dem Asphalt ein Hohlraum gebildet hat und dieser dort abgesackt ist. Bei uns in Deutschland wäre das wieder eine 3 Jahre Sperrung von der Straße. Die haben in Brasilien dort etwas anderes gemacht. Die haben einfach gesagt: Ja, gut, schütt mal erstmal ein bisschen Beton rein. Und den Rest, den machen wir dann nach dem Rennwochenende. Du ja auch einfach sagst, also gut, okay, als Provisorium geht das, aber eigentlich ist das an Unprofessionalität nicht zu übertreffen. Meines Erachtens hätte das Rennen wirklich nicht stattfinden dürfen, nachdem man solche Mängel entdeckt hat. Ich finde es, na klar, so aus der Marketingperspektive sagst du natürlich, nee, mach mal nicht. MotoGP ist ein Millionengeschäft. Liberty Media nimmt pro Rennen sicherlich 5 Mille ein an Fernsehgebühren. Und wenn dann das gestrichen wird aus Sicherheitsbedenken, dann haben die 5 Millionen weniger in ihrem Konto. Ne? Da werden die sicherlich nicht sagen, ja, 5 Millionen und ein paar blaue Flecken können die Fahrer doch haben. Ich möchte bloß an eine Szene wieder erinnern. Das war 2008 mit Felipe Massa, als der mal von so einem, was war das, von so einer Getriebewelle oder so, irgendwas war das, getroffen wurde im Hungaroring. Das ist durch das Visier durch und hat den eigentlich töten können, hat zum Glück nicht, ne? Der hatte aber schwere Augenverletzungen gehabt, schwere, was war das, Gehirnerschütterung oder so schon. Also da war auf jeden Fall 2 Monate, konnte der nicht fahren oder sogar bis fast zum Ende des Jahres. Der kam auch dann nie wieder auf seine vorherige Form, wenn man ehrlich ist. Ja, ihr merkt, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich verstehe das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wie leichtfertig man in Brasilien umgegangen ist mit den MotoGP-Fahrern und der Sicherheit von denen. Das ist meine Meinung. Na, ich meine, ich mache diesen Podcast ja einfach nur, um die Meinung mal zu sagen zu bestimmten Themen, die ich auf Printmedien nicht bringen könnte. Nicht, weil dort keine Meinungsfreiheit herrscht, aber da kannst du nicht sagen, ja, ich finde die Betreiber scheiße, dann gibt es eine Mail von Cheffi und dann war es das. Ne? Hier ist der Rahmen natürlich für euch deutlich kleiner, aber ich persönlich muss sagen, war grenzwertig. Also das war grenzwertig meines Erachtens und auch die Kommunikation war anscheinend ziemlich bescheiden, weil die Dorna das sehr kurzfristig, Dorna, ich sag immer Dorna, es ist die MotoGP Sport Entertainment Group, ne? MSEG oder MotoGP Entertainment Sport Group, MSG, irgendwie so. Die haben das sehr kurzfristig entschieden und da wusste keiner von den Teamchefs etwas, man hatte die Taktiken festgelegt, man konnte eigentlich nichts mehr machen. Ne? Punkt. Das ist mein Kommentar zu Brasilien. Andererseits war es auch cool, wieder mal so ein bisschen diesen 2000er-Charme zu haben und eine Strecke, die eigentlich nicht den Sicherheitsstandards entspricht von MotoGP. Ja, also das war wieder, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, aber heutzutage kannst du das nicht bringen. War eine, manche sagen, Shitshow. Und wenn ich die Bilder von Patterson sehe, dann stimmt das Ganze auch. So, darauf erstmal einen Schluck nehmen. Ja, und dann hat man auch Austin dieses Wochenende. Austin ist ja eine Strecke, die ist inzwischen etabliert seit, wann fahren die dort, seit 2013 oder so. Und wir haben jetzt die ersten drei Rennen hinter uns und lasst uns doch mal ein paar Gedankenspiele spielen zu den derzeitigen Machtverhältnissen. Ja, und man kann sagen, wir haben eine Machtverschiebung in der MotoGP. Fangen wir erstmal an mit der positiven Überraschung. Und zwar ist das Aprilia. Aprilia ist dieses Jahr der dominierende Hersteller. Die haben wirklich all ihre Ressourcen anscheinend nochmal in diese letzte 1000-Kubik-Saison gesteckt, um dieses Jahr einen Weltmeister stellen zu können. Ich finde das sehr lobenswert. Es wird aber interessant sein, ob das Entwicklungsbudget bei der 850 Kubik dann auch gut sein wird oder ob man da dann sagt, wir setzen dieses Jahr alles auf eine Karte. Und haben dafür nächstes Jahr erstmal wieder ein bisschen zu kämpfen. Ich vermute ganz stark, dass das so sein wird. Ne? Also die Motorenentwicklung, die war ja eingefroren. Das heißt, da gibt es kein Update mehr. Aber ja, man hat gesehen, Jorge Martin wieder siegfähig mit seinem Sprintsieg im Austin. Marco Bezzecchi sowieso seit 5 Rennen ungeschlagen. Das haben vor ihm, glaube ich, nur, ah, jetzt müsste ich lügen, Doohan, Rossi und Marquez geschafft. Vorher und danach, also ich denke, vielleicht könnte es was werden, Aber es gab sonst keinen Fahrer, die so oft hintereinander gewonnen haben. War das vielleicht noch Bagnaia? Ich glaube nicht wirklich. Aber ihr wisst, was ich meine. Der hat gerade einen echten Lauf. Und ja, Bezzecchi auf jeden Fall ist bei Aprilia gerade so das absolut geliebteste Muttersöhnchen. Finde ich in Ordnung, weil fahrerisch, denke ich, hätte er sich's verdient. Er hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Auch wenn ich seine richtige Lockenmähne, seine Marco Simoncelli-Mähne noch ein bisschen vermisse. Die hat er ja abgelegt gegen diesen komischen Irokesen-Simoncelli-Look. Aber trotzdem verdient Jorge Martin. Auch da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Ich bin kein Jorge Martin-Fan, aber ihr wisst das ja. Aber er hat sich echt da rausgeboxt aus diesem Formtief. Und das muss man ja auch mal sagen. Der hat ja ein Interview gegeben am Samstag nach dem Sprintrennen. Das habt ihr jetzt nicht gehört, aber ich bekomme die Audios, die Nachinterviews davon immer. Und der hat ja richtig gesagt, ey, letztes Jahr war wirklich auch ein Punkt. Da hatte ich so das Gefühl, als der gesprochen hat, oh, also, dass es so schlimm war, hätte ich nicht gedacht. Da kenne ich jemanden, der hätte sich da das Licht ausgeknipst. Mal übertrieben, überspitzt gesagt. Also, Respekt vor Martin, dass er sich so wieder zurückgekämpft hat. Und es ist so schade eigentlich, dass wir wahrscheinlich Jorge Martin nicht mehr bei Aprilia sehen werden. Andererseits, nächstes Jahr werden die Karten ohnehin komplett durchgemischt. Ah, das ist einfach so eine Liebe-Hass-Beziehung. Es könnte, aber ich täte es, also ganz ehrlich, inzwischen täte ich so feiern, wenn Jorge Martin dieses Jahr wieder den MotoGP-Titel holt und dann wieder einen Hersteller wechselt, wo man sich jetzt auch fragen kann, wohin langsam. Yamaha. Oh, da muss ich erstmal was trinken, dass ich auf den Gedanken gekommen bin. Aber wie gesagt, Aprilia top. Ogura ist inzwischen auch gefestigt vorne, hatte in Austin Pech mit seinem Bike technischer Defekt. Und Raúl Fernández war jetzt in Austin unter dem Radar, aber ich glaube, Austin war auch eine Strecke, da war der noch nie wirklich so herausragend gewesen. Aber alles gut, Aprilia ist auf jeden Fall derzeit die neue Nummer 1. Natürlich dicht gefolgt, diesmal von Ducati. Und da kommt dieses Jahr am besten anscheinend Fabio Di Gianantonio klar mit seinem Bike. Könnte es ein Jahr werden? Wären wir bei Francesco Bagnaia, ich habe so immer diese Abschiedstour-Vibes. Also er zeigt dieses Jahr so mittelmäßige Leistungen. Und ich glaube, der weiß inzwischen, Zukunft hat er dort nicht mehr. Den werden wir woanders sehen. Und Marc Marquez gibt alles. Und Marc Marquez ist ja normalerweise immer jemand, der das letzte Quäntchen ausmacht. Aber er hat in Austin dann auch zugegeben, ja, dass er Probleme hat seit dem Sturz in, wo war das, Mandalika. Seitdem hat er große Probleme, hat sich ja die Schulter verletzt. Und man hat zuerst gedacht, ja, so groß ist die Verletzung gar nicht. Aber das war doch ein bisschen größer, als wir dachten, um ehrlich zu sein. Es ist so, dass er eine Schonhaltung angenommen hat. Also stellt euch vor, ihr habt euch einen Nagel eingetreten und ihr könnt euch den nicht rausziehen und ihr habt über Monate hinweg so ein Schmerzen, so ein Ziehen im Fuß. Da beginnt ja automatisch nicht mehr so stark aufzutreten, den Fuß nicht mehr so stark zu belasten. Könnt dann aber vielleicht bei einem 10-Kilometer-Lauf auch nicht mehr die Leistung bringen. Und so ähnlich ist das bei Marquez. Der Marc Marquez, der hat so eine Schonhaltung eingenommen und sagt, ja, es behindert ihn schon ein bisschen. Also, ja, ich höre immer mehr raus, dass wir vielleicht am Ende der Saison, Marc Marquez hat noch nicht verlängert, möchte man dazu sagen, dass er vielleicht schon das so lange rauszieht, bis er sagt, ey, es geht nicht mehr, ich bin körperlich nicht mehr in der Lage dazu zu fahren. Er hat dieses Jahr oft darüber gesprochen, übers Karriereende. Und mein Gott, er ist ein 93er-Jahrgang. Ich bin 95er-Jahrgang. Ey, das ist ja wie so ein Klassenkamerad für mich. Ja, also mit dem bist du groß geworden. Ne, das war dein Alter, mit dem hätte ich meine Minibike-Karriere nicht weggeschmissen. Und hätte ich Geld gehabt und ein bisschen mehr Talent, ehrlich gesagt. Ich glaube, übers EDM-Niveau wäre ich auch nie hinausgekommen und hätte da, wäre so ein Mittelfeldklassefahrer. Hätte ich das durchgezogen, dann wäre das vielleicht mein großer Konkurrent damals gewesen. Ist vielleicht auch noch nie zu spät, mit 30 Jahren noch einzusteigen. Gut, Spaß beiseite. Könnte sein, letzte Saison. Ne, möchte ich bloß darauf vorbereiten. Dann haben wir die Mittelfeldkandidaten. Hier sehe ich ein Problem. Wir haben bei KTM Probleme, weil Bastianini Vinales, ja, rede ich nicht rüber über Vinales, das ist jetzt langsam peinlich. Und dann haben wir Brad Binder, von dem habe ich dieses Jahr auch gar nichts gesehen bisher. Also das ist ja, ich habe den in keiner Rennszene in Erinnerung dieses Jahr. Also fahrertechnisch nicht gut aufgestellt. Das Bike hat Topspeed-Probleme. Und ja, Pedro Acosta, da weiß jeder, der wechselt wahrscheinlich zu Ducati. Der gibt alles, rackert sich ab, aber wird nur schwerlich belohnt. Spärlich belohnt. Ja, ich weiß nicht, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so in dieser Top-Rolle. Besser als noch vor einem Jahr. Er ist konstanter geworden, er schmeißt das Bike weniger weg, aber hat Probleme. Und Honda tritt ein bisschen leistungs-performance-mäßig auf der Stelle. Wir wollen kurz über Johann Mir sprechen. Ey, ich muss gerade echt ganz kurz heulen, weil es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich es traurig finde oder ob es einfach witzig ist. Johann Mir ist ein Fahrer, der ist Weltmeister geworden. Er ist so das typische One-Hit-Wonderkind. Ich glaube, er hat auch bis jetzt nur ein Grand Prix, ein MotoGP Grand Prix gewonnen, oder? Also mal was trinken. Er hat ein Rennen gewonnen, glaube ich. 2020. Und es ist so ein bisschen der Alex Rins-Effekt bei ihm. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr irgendwo fahren. Ich meine, der Kerl produziert Kernschrott jedes Rennwochenende. Na, Kernschrott nicht, aber Schrott. Ich glaube, die haben gesagt, bei über 80, bei 83, 84 Rennen ist der jetzt wie oft gestürzt? 54 Mal im Rennen. Das kann es ja nicht sein, ne? Also da stehst du ja als, da guck dir mal die japanischen Manager an. Die stehen dann da und die sehen jedes zweite Rennen dort den Spanier, wo die gedacht haben, das ist unsere große Hoffnung. Da stürzt er aus. Und das seit zuverlässig seit 2023. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann es euch nicht sagen. Nee, 23, wann ist Suzuki raus? 21? 21, ne? Also seit 2022, ne? Also, wie gesagt, ich finde es traurig. Ich finde es schon traurig für ihn auch. Luca Marini stürzt da deutlich weniger. Der kann auch Entwicklungsarbeit leisten, aber man muss vielleicht sagen, ja, das letzte Quäntchen, da müsste Honda vielleicht was an der Philosophie dann doch ändern und ein paar europäische Manpower bringen, wie man auch in anderen Motorsportdisziplinen sieht. Und dann haben wir Yamaha. Falls ihr nicht wisst, wo Yamaha liegt, am Boden. Also, warte mal, ich muss mal ganz kurz das letzte Rennen aufmachen. Also das letzte Rennen. Wie waren da die Abstände? MotoGP.com wird es mir gleich sagen. Es ist peinlich, Leute. Es ist wirklich peinlich, was Yamaha da macht oder abliefert. Ich verstehe die Philosophie dahinter, dass man dieses Jahr unbedingt mit einem V4-Motor erste Erfahrung sammeln wollte. Aber man schmeißt dieses Jahr einfach komplett weg. Ne? Also die beste Yamaha, Achtung, war Toprak Razgatlioglu im letzten Rennen. Mit 25 Sekunden Rückstand, also circa eine Sekunde pro Runde verloren. Erster türkischer MotoGP-Fahrer, der Punkte holt, Respekt. Und vor allem, er blieb vor den erfahrenen Jack Miller, Fabio Quartararo und Alex Rins. Das ist schon mal heftig. Und man muss sagen, Fabio Quartararo, der macht nichts mehr. Der hat die Schnauze voll, weil das geht nicht vorwärts. Der erzählt die ganze Zeit von seinen Problemen, aber Yamaha sagt sich so, ja, wir arbeiten da ein Konzept raus und wir machen was besser. Inzwischen hat Fabio Quartararo kapituliert, er hat gesagt, es ist mir inzwischen scheißegal, was ihr macht. Hört eh nicht auf mich. Ich habe es euch auch schon so oft gesagt, es sind die gleichen Probleme. Ja, Fabio, nächstes Jahr vielleicht anderer Hersteller wäre eine Option. Die Frage ist dann wieder wo, weil er fährt jetzt auch seine 8. Saison bei Yamaha. Ah, ist auch schon älter, der Fabio. Ne? Und da weiß man natürlich auch nicht mehr so richtig, wenn Yamaha so schlecht dasteht, wie ist Fabios aktueller Marktwert? Denn von unten drückt es ganz schön rauf. Genau. Also, ich denke, damit seid ihr ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Wir haben über Brasilien gesprochen, meine Enttäuschung über das Rennen. Ihr habt mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie die ersten Rennen jetzt verliefen in dieser Saison. Ich denke, wir können 2 Wochen dann mal einen kleinen Blick werfen, weil wir haben jetzt ja eine etwas längere Zwangspause. Es geht erst am 25., 26. weiter. Das heißt, bei der nächsten Folge, die am 18. April erscheint, da werde ich über vielleicht mal einen Blick in die Moto 2, Moto 3 werfen und dort mal ein bisschen drüber reden. Ansonsten, wir haben fast eine halbe Stunde voll. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich mich da wieder so verquatscht habe. Ich danke euch für eure Zuhörerei und ja, ich würde sagen, haltet die Ohren steif, fahrt nicht auf dreckigen Strecken mit Asphaltlöchern und ciao.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.